Und genau, wir freuen uns, dass ihr heute hier seid zur Buchvorstellung von Timo Daum, den ich euch zu Beginn einmal ganz kurz vorstelle. Timo Daum kommt aus Berlin und ist tatsächlich Diplomphysiker, arbeitet aber als Hochschullehrer in den Bereichen Online-Medien und digitalen Sachen und hat auch ganz lange Berufserfahrung in der IT-Branche gesammelt, beschäftigt sich eben aber auch vor allem mit Digitalisierung und Ökonomie. Dementsprechend heißt auch sein aktuelles Buch Das Kapital sind wir, über das wir heute sprechen wollen und euch im Rahmen unserer Make Amazon Pay Kampagne eben vorstellen wollen. Wir, das ist der Antifa-AK, wir sind eine linksradikale sozialrevolutionäre Gruppe aus Köln, aber eben auch europaweit vernetzt und Teil des Ums Ganze Bündnisses. Wir arbeiten zu verschiedenen Schwerpunkten, momentan vor allem zum NSU zusammen mit der Inni-Kolb-Straße unter dem Motto Kein Schlussstrich unter den NSU-Prozess, wo es Anfang des Jahres um die Urteilsverkündung gehen wird. Dann gibt es unsere Nika-Kampagne, mit der wir dieses Jahr den AfD-Parteitag in Köln blockiert haben und jetzt gegen den Bundesparteitag der AfD in Hannover am 2.12. mobilisieren. Und genau, dann gibt es halt eben unsere Make Amazon Pay Kampagne, die am Montag gestartet ist und wo heute die zweite Veranstaltung stattfinden wird. Wir werden damit anfangen, dass Mia vom AK einen kurzen Input gibt und dann Timo sein Buch vorstellen wird.
Genau, danke. Ja, nochmal von mir herzlich willkommen. Genau, so ein bisschen die Frage, wo man immer anfängt, wo vielleicht so ein Punkt ist, um ganz gut so in diesen ganzen Themenkomplex digitaler Kapitalismus reinzukommen. Es wird anfangen mit so Schlagworten wie der Erschöpfung des Postfordismus, Ende der 1970er Jahre, dem Aufstieg des Finanzkapitalismus und Neoliberalismus sowie der mikroelektronischen Revolution. Da ist etwas passiert, ein gesellschaftlicher Umbruch, wenn auch innerhalb des Kapitalismus. Ja, die jahrzehntelange Herrschaft neoliberaler Alternativlosigkeit hat reaktionäre Ungeheuer ausgebrütet. Die sind aber nicht auf einmal da, sondern die sind Folge der Misere des Kapitalismus selbst. Ja, die Millennials, das sind die Jugendlichen der 2000er Jahre, zu denen auch ich zähle, ja, wir sind in eine Welt hineingeboren, die von rasanten Ereignissen geprägt ist. Mit dem War on Terror gemeint ist hier, sind hier die islamistischen, der islamistische Terroranschlag am 11. November 2001, der Krieg in Afghanistan und Irak. Seitdem sind es nicht mehr zwei Machtblöcke, also Ost und West, die sich einander gegenüberstehen, sondern der verkündete internationale Kampf gegen den Terrorismus, welcher den hegemonialen Konflikt unserer Generation darstellt. Mit dem arabischen Frühling 2011 gerieten in arabischen Ländern autoritäre Regime ins Wanken. Im Zuge der weltweiten Wirtschaftskrise Ende der 2000er Jahre stand mit den Generalstreiks in Griechenland und europaweiten Krisenprotesten kurzzeitig auch eine Beantwortung der sozialen Frage von links auf der Tagesordnung. Die Reaktion der Herrschenden? Austeritätspolitik als sogenannte alternativlose Entscheidung. Gleichzeitig ein politisches System, das in einer Krise der Repräsentanz steckt und die daraus folgende autoritäre Formierung, welche sich in Deutschland an dem Einzug der AfD in den Bundestag ausdrückt, und der Aufstieg der Nation Europa, an deren Grenzen täglich Menschen sterben. Gleichzeitig aber auch ökologische Veränderungen, wie der GAU in Fukushima, ebenfalls 2011, und dem Ernennen der nach geschätzten 36.939 Tonnen großen Müllinsel im Ozean zwischen China und den USA, die von der UNO zum Staat namens Garbage Patch, auf Deutsch Müllfleck, ernannt wurde. Verunsicherung und Ungewissheit sind die prägenden Gefühle, mit denen unsere Generation aufwächst. Natürlich ist die ganze Gesellschaft betroffen, Jugend ist aber die Entwicklungsphase, in der sich Persönlichkeitsmerkmale, Einstellungen und Zukunftsperspektiven entwickeln. Die Generation, die sich frisch mit den gesellschaftlichen Ereignissen auseinandersetzen muss, ist demnach am stärksten betroffen. Ich kenne nämlich die Welt nicht mehr, wie sie für meine Eltern oder Großeltern war. Unbefristete Jobs, berufliche Festlegung für ein Leben, Einzelhandel und Familienbetriebe, betriebliche Organisierung, Fehlanzeige. Timo schreibt in seinem Buch Das Kapital sind wir, dass das iPhone die Welt stärker verändert hat, als es die Dampfmaschine zu Beginn der Industrialisierung getan hat. Und die Linke, die war ja historisch eigentlich immer Befürworter des technologischen Fortschritts. Die Industrialisierung der Landwirtschaft war Teil des kommunistischen Manifests. Die Elektrifizierung des ganzen Landes erklärtes Ziel der Sowjets. Dass die Maschinen uns die Arbeit abnehmen, ist ja eigentlich eine feine Sache. Audi will die Fließbänder mithilfe künstlicher Intelligenz, die Roboter steuert, wieder abschaffen. Andere Unternehmen basieren nahezu ausschließlich auf Technologie. Uber, als weltweit größtes Taxiunternehmen, besitzt gar keine Autos. Lieferdienste wie Foodora besitzen gar keine Lebensmittel. Und Google stellt auch keine Inhalte ins Netz, sondern vermittelt diese. Instagram, ein weiteres exemplarisches Beispiel für Plattformunternehmen, hatte bei einem Marktwert von 1 Milliarde Dollar, also es war da, bevor die von Facebook übernommen worden sind, kurz davor, gerade mal 12 Mitarbeiterinnen. Algorithmen sind in der Beschäftigung günstiger als Arbeiterinnen, daher sinkt nämlich auch die Wertsumme. Es kommt zu einer Zentralisation des generierten Mehrwerts für die stärksten Unternehmen und nicht etwa zu einer Steigerung der Lohnsumme für die Arbeiterinnen. Es bilden sich Monopolstellungen einzelner Unternehmen, die weltweit genutzt werden und expandieren, weshalb sie auch die Standards der Arbeitsbedingungen sowie der Nutzung setzen können. Und der Staat, ja, der versucht, seine Rolle als Regulator wirtschaftlichen Handelns nachzukommen und dadurch sein Überleben mit dem Entstehen neuer Handelsabkommen zu sichern und mit Zusammenschlüssen mit anderen Staaten gegen andere Staaten. Deutschland hatte seit dem Mauerfall noch nie so wenige Arbeitslose. Ein Blick auf die Arbeitsverhältnisse, in denen die zugerichteten Individuen ihre wahre Arbeitskraft verkaufen müssen, werden reorganisiert und zunehmend prekarisiert. Auch am Beispiel Amazon lassen sich diese Phänomene manifestieren. Amazon als ideeller, marktmächtiger Plattformkapitalist digitalisiert die organisatorischen Abläufe, um die wahre Arbeitskraft zu kontrollieren und die Preise für diese abzusenken. Gleichzeitig expandiert Amazon im Logistikbereich vor allem in wirtschaftlich schwache Regionen, in denen die Löhne niedriger sind und die Bedingungen der Arbeit noch schlechter sind. Mit dem Handscanner, den die Hands, so nennt Amazon seine Mitarbeiterin, wird eine komplette Überwachung und Verdatung des Arbeitsablaufs praktiziert. Zugleich setzt Amazon auf interne Rankings, auf deren Grundlage Entlassungs- und Beförderungsentscheide getroffen werden. Amazons maschinelle Menschensteuerung steht symbolisch für die spezifische Dynamik von Herrschaft und Kontrolle im digitalen Kapitalismus. Auch an Amazons Clickworker-Proletariat, die sogenannten Mechanical Turks, werden neue Arbeitsverhältnisse, die erst durch eine Technologisierung und Digitalisierung unserer Welt entstanden sind, deutlich. Bei mturk.com arbeiten immerhin 500.000 Menschen aus 190 verschiedenen Nationen. Hier kann man sogenannte Human Intelligence Tasks für einen Patient von zu Hause aus erledigen. Diese bestehen zum Beispiel aus dem Schreiben von Werbetexten und das Zensieren von nicht jugendfreien Inhalten. Als Power Turker, wie sich die Profis selbst nennen, verdient man ungefähr 7,80 Dollar. 9 Dollar sind das Karriereziel. Also pro Stunde alles. Das Ganze nennt sich Crowdworking. Mit Gemeinschaft hat das allerdings relativ wenig zu tun. Jeder ist hier auf sich alleine gestellt und versucht, sich selbst die besten Jobs zu holen. Der digitale Kapitalismus setzt folglich auf Individuen als freie Marktakteurinnen, die aller Schutzmechanismen ledig als autonome, aber machtlose Produktionsmittelbesitzerin miteinander um Aufträge konkurrieren, die ihnen zumindest teilweise und punktuell Anschlüsse an das Wirtschaftssystem ermöglichen. Über die scheinbare Mitbeteiligung an Unternehmen wird zugleich eine Schwächung der arbeitenden Klasse erzwungen. Sie erscheint nicht länger als der lebendige Widerspruch zur bestehenden Gesellschaft. Das auf sich alleine gestellt sein und die Verbannung in die Zwangsselbstständigkeit sind die Folgen einer Arbeitswelt, die anonymisiert, befristet und individualisiert statt kollektiv gestaltet ist. Individuen finden sich in den Dingen wieder, die ihr Leben gestalten und nehmen deren Gesetze hin. Die Folge ist die Identifikation mit der Gesellschaft. Der Konsum ist für die westlichen Gesellschaften konstitutiv. Während die Grundbedürfnisse gedeckt sind, entwickelt der Mensch entfesselte Begehrnisse, um den Anforderungen der kapitalistischen Entwicklung, also einem immer weiter fortschreitenden Wachstum, zu entsprechen. Der Produktionsapparat und die Güter und Dienstleistungen, die er hervorbringt, verkaufen also das kapitalistische System und setzen es selbst durch. Durch eine Verdatung, Be- und Verwertung des gesamten Lebens handeln wir in jeder freien Minute als bewegende Kraft des Kapitals. Durch die Digitalisierung haben sich gerade die Bereiche des Privatlebens erst für die Kapitalakkumulation erschlossen. Apps und Algorithmen werden zu den Fließbändern des 21. Jahrhunderts, Daten zu ihrem Strom. Arbeitende Kundinnen ermöglichen durch das Einspeisen ihrer Daten eine Optimierung des Produktions- und Organisationsprozesses und werden so selbst zur umfänglichen verwertbaren Ressource. Das wird auch am Beispiel Echolook deutlich. Echolook ist eine lernende Kamera, die Nutzerin der Sprachassistentin Alexa von Amazon zukünftig auch in Modefragen beraten will. Alexa kann ja auch sagen, welche Kleidergröße du hast, was dir steht und was du auch besser nicht tragen solltest. Auf Zuruf nimmt sie Videos und Fotos auf. Alexa bekommt sozusagen Augen. Durch die Ganzkörperaufnahmen etwa kann aber auch auf den Gesundheitsstatus einer Person geschlossen werden, sowie auf die aktuelle Stimmung. Durch die Verdatung ist auch hier Individualisierung im Sinne einer Separierung des Einzelnen durch statistische Erkennung die Folge. Die Millennials, das sind Ego-Taktikerinnen. Individualität der Innovation willen ist etwas Erstrebenswertes und ideologisch notwendig, damit sich die gewaltige Vielfalt an alternativen Konsummöglichkeiten in den postfordistischen Wohlstandsmärkten weiter ausdifferenzieren kann. Auch oder eben gerade dann, wenn sie als Kritik am Kapitalismus gestartet ist. Die Statussymbole der heutigen Zeit sind nicht länger das dickste Auto oder die fetteste Villa. Besitz ist so 90er, heißt es bei Timo. Wohnen in einer urban gelegenen, überteuerten Mietwohnung und ein innovatives Start-up-Unternehmen zeugen heute von gesellschaftlichem Reichtum. In dieser Gesellschaft tendiert der Produktionsapparat dazu, in dem Maße totalitär zu werden, dass er nicht nur die gesellschaftlich notwendigen Betätigungen, Fertigkeiten und Haltungen bestimmt, sondern auch die individuellen Bedürfnisse und Wünsche. Mit der Vermarktung des Selbst, quasi als eigener Life-Coach, sind Bereiche der produktiven und individuellen Konsumtion zwar verschieden, doch gehört das Individuum nicht sich selbst beim Verrichten seiner Lebensfunktion außerhalb des Produktionsprozesses. Dazu findet sich auch ein sehr schönes Bild in dem Buch. Da heißt es, der Fabrikarbeiter der Nachkriegszeit trank, rauchte und aß gerne und viel. Er wäre nie auf die Idee gekommen, ins Fitnessstudio zu gehen, Vegetarier zu werden oder auf seine Gesundheit zu achten. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. In der heutigen Start-up-Arbeitskultur wäre eine solche Haltung allerdings ein Unding. Genau, und das wäre es auch vielleicht schon mit meinem Input. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung und fasst auch den Titel des Buches, Das Kapital sind wir, ganz gut. Ja, und damit würde ich auch das Wort an dich übergeben.
Okay, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich werde ungefähr vielleicht 25 Minuten oder so ein paar Folien zeigen und also ein bisschen darüber sprechen, was ist eigentlich der digitale Kapitalismus, wie funktionieren diese Weltfirmen, Amazon, Google etc., die einen Aufstieg wir beobachtet haben in den letzten Jahren. Es gibt viel Kritik an der Datensammelwut, an den Monopolisierungseffekten, die wir sehen und auch an den Arbeitsbedingungen, aber reicht das? Ich denke, wir müssen verstehen, wie dieser neue digitale Kapitalismus funktioniert. Ist er was Neues? Was ist sein Reproduktionsmodell? Ist er eine Krisenerscheinung oder vielleicht im Gegenteil Beginn einer neuen Etappe? Nick Swimicek, der dieses Buch hier geschrieben hat, ganz aktuell, Plattform Capitalism, sagt, den er vielleicht kennt, vom Akzelerationistischen Manifest, wo er mitgeschrieben hat, er legt Wert darauf, dass wir nicht nur die kulturellen Aspekte dieser Unternehmen, Stichwort Silicon, Stichwort kalifornische Ideologie und auch nicht nur das Feld der Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbedingungen das fokussieren, sondern diese als ökonomische Akteure innerhalb einer kapitalistischen Produktionsweise erfassen. Ich möchte kurz, also im ersten Teil, über den digitalen Kapitalismus sprechen, ein paar Thesen formulieren, Beispiele zeigen. Dann zum Black Friday kommen, ein paar Sachen über Amazon erzählen und ein bisschen was über China und mit zwei, drei Thesen eigentlich enden. Vor 10 Jahren gehörten von den 10 größten Unternehmen der Welt 9 zur Öl- und Automobilindustrie. Heute sind es nur noch 5. Google, Amazon, eBay, Facebook, die sind vor 10 Jahren angetreten mit ihren Geschäftsmodellen, Unternehmenskulturen und Strategien, die Grenzen kapitalistischen Wirtschaftens neu auszuloten. Marcel Maas bezeichnete diese 2010 als herrschende Klasse der digitalen Welt. Die großen 5 der Internetökonomie, heute würde man da Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft nennen, sind John Battelle zufolge die großen 5 der Welt geworden. Wenn wir uns mal diese Tabelle hier anschauen, den Marktwert verschiedener amerikanischer Unternehmen, dann sehen wir auf den ersten 5 Plätzen sind das Unternehmen, die nicht mehr zum Fordismus dazugehören, sondern eigentlich bei Apple und bei Amazon, muss man es ein bisschen einschränken oder so, eigentlich Internetunternehmen sind, digitale Unternehmen. Und das ist auch ein augenfälliges Beleg eigentlich dafür, dass wir es mit einem digitalen Kapitalismus hier zu tun haben, in dem, und das ist das Betätigungsfeld dieser Firmen, die Generierung und Verteilung von Informationen über digitale Netzwerke ins Zentrum deren Aktivität geraten ist. Hier wird ein neues Verwertungsmodell aus der Taufe gehoben. Die fabrikmäßige Herstellung von Waren und deren Verkauf ist nicht mehr das Hauptaugenmerk, sondern die Organisation zu Wissen und Informationen gerät ins Zentrum. Algorithmen werden zum entscheidenden Produktionsmittel, die Maschinen ablösen. Daten werden zum zentralen Rohstoff dieser Ökonomie und Informationen zur Ware Nummer 1. Und das gilt auch für Amazon. Brad Stone sagt über Amazon, das ist ein Internetkonzern, das ist eine Technologiefirma und eher kein Einzelhändler. Oder erst zweitrangig. 2016 haben, und das ist ein Effekt, vielfach beschriebener Effekt dieses digitalen Kapitalismus, ganz wenige Firmen sich zu Monopolen herausgebildet. Fast 70% des Umsatzes werden von diesen 5 Unternehmen, wie ihr hier seht, eingeheimst. Der Tankwart. Und jetzt komme ich so ein bisschen auf das Thema, wer sind denn eigentlich die Arbeiter und Arbeiterinnen in diesem digitalen Kapitalismus? Ich mache hier diesen kurzen Schwenk. In den automobilfuturistischen 60er Jahren diskutierte man die Frage, ob Tankwarte bald durch Roboter ersetzt werden würden. Im Zuge einer allgemeinen Technik-Euphorie schien es nur noch eine Frage der Zeit, bis deren einfache Tätigkeit durch maschinelle Kollegen übernommen werden würde. Mit erheblichen Kosteneinsparungen als Folge. Andere gaben dem gegenüber zu bedenken, der Job sei doch zu facettenreich, um von Automaten erledigt werden zu können, und außerdem würden die Kunden die menschliche Interaktion sicher vermissen. Der Job erscheint nur auf den ersten Blick einfach und mechanisch, die Jobs der Tankwarte seien also sicher. Schlussendlich hat keine von beiden Seiten recht behalten. Das Selbsttanken kam in Mode und wurde durch begleitende Werbekampagnen als modern und zeitgemäß verkauft. Binnen weniger Jahre machten die Kunden der Tankstelle den Job selbst, die Tankwarte wurden arbeitslos und von Tankrobotern sprach niemand mehr. Dieses Beispiel kann so ein bisschen, denke ich, als historische Vorlage dienen für das Modell des Plattformkapitalismus. Oder, wie ich das ganz gerne nenne, in Anlehnung an User-Generated Content, was ja der Kern von so Plattformen ist wie YouTube, Google etc., eben User-Generated Capitalism. Im Fordismus waren es noch die Arbeiter, die in die Fabrik geströmt sind, das variable Kapital, die dort auf das konstante Kapital, also Marx'sche Termini mal zu benutzen, getroffen sind, die Maschinen und die Rohstoffe, diese bearbeitet haben, Gegenstände informiert haben, wie Willem Flusser das nennt, als allgemeinerer Begriff von Arbeit, von konkreter Arbeit, damit ihre Mehrarbeit sich vergegenständigt hat in diesen Gegenständen. Bei Google und Facebook hingegen arbeiten relativ wenige Leute. Wer erstellt die Inhalte? Wir alle wissen das sind die Userinnen und User, die auf den Plattformen die mit Inhalten führen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wer beantwortet die Suchanfragen bei Google zum Beispiel? Das ist der Algorithmus. Ein einziger Algorithmus, der massiv parallel nach wie vor das Kernmodell und das Haupt für den Haupt Umsatz von Google, nämlich 90% nach wie vor, verantwortlich ist. Ich habe mal das Rechenbeispiel unternommen, mir zu überlegen, wenn Google ein Callcenter wäre und die Calls, also die Searcher, wie ich die dann nennen würde, 30 Sekunden brauchen würden für jede Suchanfrage, dann müsste Google 3,5 Millionen Menschen einstellen, die in Vollzeit arbeiten. Tatsächlich arbeiten, also wirklich im Kern, am Algorithmus arbeiten, das sind 14 Leute. Also ganz ähnliche Größenordnung wie bei Instagram. Wenn ihr euch mal diese Tabelle hier anschaut, hier habe ich den Umsatz pro Mitarbeiter und die Anzahl der Mitarbeiter für verschiedene amerikanische Firmen aufgeführt und die sortiert nach dem Umsatz pro Mitarbeiter. Und ich denke mal, man sieht hier, es gibt so ein paar Ausreißer vielleicht, aber man sieht hier so eine große Tendenz, wenn man oben mal anfängt, McDonald's, Walmart, auch Intel, General Motors, die beschäftigen relativ viele Leute und der Umsatz pro Mitarbeiter ist beachtlich, aber im Vergleich zu dem, was weiter unten kommt, in der unteren Hälfte der Tabelle, doch eher gering. Wenn man das sich anschaut, wird eigentlich klar, der Mehrwert muss woanders herkommen. Es kann nicht sein, dass Facebook zufällig ultraproduktive Arbeiterinnen und Arbeiter eingestellt hat. Da muss ein Mechanismus dahinter stecken, der neben diese Ausbeutung der eigentlichen Facebook- und Google-Arbeiter hinausgeht. Wenn man sich das hier anschaut, dann bin ich mir sicher, dass Amazon sagt, wir wollen dahin, wo Facebook ist. Und tatsächlich werde ich nachher kurz mal darüber sprechen, welche Strategien sie darauf verwenden. Und wenn die bei Walmart diese Tabelle sehen, dann sagen die, wir wollen mindestens dahin kommen, wo Amazon hin will. Und da will ich auch kurz dazu kommen, was Walmart macht, um dahin zu kommen. Wir haben es mit einer neuen Situation zu tun, in der es also eine Drei-Klassen-Gesellschaft gibt. Es gibt die Arbeiter, die am Algorithmus arbeiten, sagen wir mal ein bisschen salopp oder so, die privilegierten Arbeiter bei Google und Facebook, das sind sehr, sehr wenige. Dann gibt es das Millionenheer der User, die kostenlosen Content liefern für einen kostenlosen Service. Und es gibt als drittes die klassischen Arbeiter, wie zum Beispiel bei Amazon, sind das dann die Logistikarbeiter oder so, die, wenn man so will, nach wie vor fordistisch arbeiten. Und ich denke, dass an der Stelle so ein bisschen aufscheint, ist, warum Uber seine Fahrer so schlecht behandelt und mit autonomen Fahren experimentiert, warum Amazon seine Mitarbeiter so schlecht behandelt, liegt zum Teil zumindest, denke ich, auch daran, dass sie versuchen, tatsächlich auf diese Plattformlogik herauszulaufen. Diese, sagen wir mal, privilegierte erste Klasse, die könnte man als Arbeiter, als Lokratie des digitalen Kapitalismus nennen. Kennt ihr vielleicht den Begriff von Trotzki, mit dem er ich habe schon lange nicht mehr Trotzki zitiert, die Arbeiterbewegung, die den imperialen Zielen untergeordnet wurde, also die gekauft wird praktisch mit relativem Wohlstand und damit das imperialistische Projekt unterstützt. Ich denke, so eine ähnliche Situation haben wir jetzt auch wieder. Dazu passt also diese These, dass, sagen wir mal, diese dritten Arbeiter, zum Beispiel in der Logistik, Amazon und so weiter, ein Dorn im Auge sind. Dazu passt auch, dass das am ehesten die Jobs sind, die durch Roboter und Algorithmen ersetzt werden können. Dieses Schaubild ist aus einer viel diskutierten Studie der Oxford School of Economics. Prozentsatz der Wahrscheinlichkeit, in den nächsten Jahren ersetzt zu werden. Und da finden sich Logistik-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Beispiel sehr, sehr weit oben auf der Liste. Innovation ist im Kapitalismus immer, also eine Kerneigenschaft des Kapitalismus, wegen der Konkurrenz. Also der Kapitalismus ist historisch die innovativste Gesellschaftsordnung, die wir kennen. Im digitalen Kapitalismus wird sie, und man sieht hier an der orangen Kurve, wie Amazon da eigentlich in den letzten Jahren tatsächlich in die Top 3 auch hineingestoßen ist, wird es wirklich essentiell. Die am stärksten wachsenden und profitabelsten Bereiche von Amazon sind Amazon Web Services, Cloud Services und Mechanical Turk. Also Sachen, die eher von den klassischen Bucheinzelhandel tatsächlich weggehen. Und wenn man sieht, was sind denn jetzt die Kriterien für, was macht denn ein innovatives Unternehmen aus, dann ist die Ausgaben für Forschung und Entwicklung einer von vielen Indikatoren. Und da findet sich seit kurzem Amazon weltweit tatsächlich an allererster Position. Und sie haben damit eine Firma, die 5 Jahre lang diese Position weltweit innehatte, zum ersten Mal abgelöst. Und das ist Volkswagen. Und das ist ein weiterer, denke ich, Schritt, wo man sieht, der digitale Kapitalismus übernimmt da das Steuer und übernimmt die Rolle der einstmals führenden fordistischen Unternehmen. Und der ökonomische Hintergrund auch von diesem Drang zu Innovation ist eine Eigenschaft des digitalen Kapitalismus, dass ständig Innovationen tatsächlich auch verkauft werden. Also es geht nicht mehr darum, einen Vorteil vor den Konkurrenten zu haben, billiger zu produzieren, um einen extra Profit zu erzielen, bis alle nachgezogen haben, sondern, und alle, die wir Software benutzen, kennen das, wir sind einem konstanten Strom an Innovation ausgesetzt. Beta-Versionen werden ausgeliefert, es gibt ständige Updates, also es ist ein nicht enden wollender Prozess, der tatsächlich direkt zur Wertschöpfung beiträgt. Ein ganz wichtiger Punkt, in dem sich das auch manifestiert, ist das Thema künstliche Intelligenz. Im September 2016 wurde eine Allianz großer Internetfirmen aus der Taufe gehoben, die Partnership on Artificial Intelligence. Und da sind Alphabet, also Google, Amazon, Facebook, IBM und Microsoft, also die üblichen Verdächtigen, mit von der Partie. Und Walmart hat sich jetzt gerade, ist eine Allianz mit Google eingegangen, weil sie sich erhoffen, mit Googles Artificial Intelligence Software die erwähnte schlechte Position zu verlassen und doch mit Amazon aufschließen zu können an der Stelle. Ich komme zum zweiten Teil, wo ich jetzt noch einmal so ein bisschen den Black Friday einsteige und ihr kennt das wahrscheinlich, für mich war das ein bisschen neu, Black Friday war für mich der schwarze Freitag, Wirtschaftskrise 1929, und ich dachte mir, das ist ein kritischer Begriff, also Black Friday, wir machen, das ist ein Black Friday für Amazon, das ist fast ein bisschen eine gewisse Ironie, das hier selbst zu nennen. Liegt aber daran, dass das in den USA der Black Thursday ist eigentlich. Aber der Black Friday, und das ist jetzt ein Foto vom Börsencrash 1929, das war der größte Crash mit darauf folgenden fast ein Jahrzehnt lang Depression in den USA. Seitdem hat der Kapitalismus wenn man das parallelisiert mit 2008, der Finanzkrise, anscheinend geschafft. Und wir haben in deinem Vortrag vorhin so ein paar Ideen auch gehört, warum sie das geschafft haben, diese Krisenauswirkungen abzuschwächen. Aber ich schweife ab, der Black Friday letztes Jahr, da hat Amazon 1,4 Milliarden Umsatz gemacht. Das ist eine Schätzung von TechCrunch. Wachstumsrate von 20%, 33% bei mobilem Umsatz. Aber es gibt in China ein Pendant zum Black Friday. Das ist der 11. November, der sogenannte Singles Day, von dem habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Die vielen Einsen, deshalb Singles Day, ist mal so als Event an Unis entstanden worden in den 90ern und wurde dann 2011 zum chinaweiten Event, das tatsächlich auch ganz ähnlich wie der Black Friday als Konsumparty umkodiert worden ist eigentlich. Alibaba, also das chinesische Pendant von Amazon, hat da immer Rekorde gebrochen in den letzten Jahren. Zum Beispiel 14,3 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht innerhalb von 24 Stunden im Jahr 2016. Und das ist genau das Zehnfache von dem, was Amazon am letztjährigen Black Friday gemacht hat. Also Faktor 10. Und nicht nur das, wegen dieser schieren Größe, denke ich, wenn wir wissen wollen, wo die Reise hingeht, was Amazon vorhat in den nächsten Jahren, was uns bevorsteht, sollten wir mal einen Blick nach China wenden und uns mal angucken, was Alibaba so macht. Wenn es darum geht, und das hier ist ein Bild von eben diesem 11.11., in dem praktisch in Echtzeitdaten, also Alibaba Echtzeitdaten, ein Publicity-Event projiziert hat. Wenn es darum geht, seinen Kunden zu verstehen, ist der chinesische Internethändler Alibaba schon weiter als der amerikanische Konzern Amazon. Über Websites und Apps sammelt das Unternehmen von Jack Ma Daten über Einkaufsverhalten, Medienkonsum, Logistikbedürfnisse, Zahlungs- und Kredithistorie, Suchpräferenzen, die Nutzung sozialer Netzwerke und über Schlagwörter in Suchmaschinen. Mehr als eine halbe Milliarde aktiver Nutzer pro Monat. Daraus berechnet Alibaba mehr als 8000 Kennwerte, sogenannte Signals. Und anstatt wie Amazon Vorschläge anhand der Bestellungen aus der Vergangenheit zu unterbreiten, schiebt Alibaba seine Kunden auch zu Marken und Produkten, die diese noch gar nicht kennen. Wenn Chinas bekanntester Unternehmer, eben dieser Jack Ma, über künstliche Intelligenz spricht, dann gerät er ins Schwärmen. Er sagt, ich zitiere, wenn wir Zugang zu allen Daten haben, finden wir die unsichtbare Hand des Marktes. Zitat Ende. Die Technik mache es möglich, die Marktkräfte vorherzusagen und zu planen. Am Ende erlaube dies, die Planwirtschaft zu verwirklichen. Auch die Partei in China liebt Daten. Das KP-Blatt, das Wahrheitssuche übersetzt heißt, schreibt über Big Data, eine Offenbarung unserer Zukunft. Die Partei müsse eine vollständige Sammlung von grundlegenden Informationen anlegen über alle Orte, alle Sachen, alle Angelegenheiten und alle Menschen. Darüber, was sie essen, wie sie wohnen, wohin sie reisen und was sie konsumieren. Das Ganze nennt sich dann Smart Red Cloud. Name ist alles. Honest Shanghai, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, das ist eine der vielen Dutzende in China Social Scoring Apps, die von der Stadtverwaltung, in dem Fall von Shanghai, entwickelt worden sind. Also Social Scoring heißt ein Ranking, zum Beispiel für Kreditwürdigkeit, anlegen aufgrund von unter anderem sozialen Mediendaten. Die chinesische Kommunistische Partei hat schon viele Versuche hinter sich, aus dem Riesenvolk bessere Menschen zu machen. Die Kulturrevolution ist der vielleicht bekannteste. Damals wurde von Mao eine bürokratische Klasse ausgemacht, die sich ausgebreitet hatte und die Ideale der Revolution verraten hatte. Die Enkel jener Bürokraten schlagen jetzt zurück und wollen ihrerseits die Bürgerinnen und Bürger umerziehen. Außer der Metropole Shanghai und der in den Medien breit diskutierten Ostküstenstadt Rongcheng haben ca. 30 weitere Städte und Gemeinden eine solche Scoring-App zum Laufen gebracht. Sie greifen damit ein landesweites System vor, das 2020 fertig sein soll. Und dieses Planungsvorhaben für den Aufbau eines sozialen Bonitätssystems, so heißt das, haben zum Ziel, Zitat, die Ehrlichkeit und Qualität der Nation zu steigern, sowie zu einer harmonischen sozialistischen Gesellschaft beizutragen. In einer einzelnen Datenbank sollen fiskalische und Verwaltungsdaten, aber auch Verkehrsdelikte bis hin zu nachbarschaftlichem Verhalten und Social-Media-Aktivitäten von der App gescannt werden und letztlich in einer einzelnen Zahl resultieren und dem öffentlich einsehbaren sozialen Koeffizienten aller Chinesinnen und Chinesen damit, soll damit produziert werden. Also das ist die genaue Entsprechung eigentlich des Google Page Ranks zum Beispiel, ne? In dem die gesamte Analyse des Web-Traffics kondensiert in einer einzigen Zahl zwischen 0 und 10, für einen bestimmten Suchbegriff eine Website praktisch rankt, also entscheidet darüber, wer oben steht und wer unten steht. Und so. Und genau dieses, also bis ins Wording hinein und bis in die Programmierung hinein, genau die gleiche Sache wird dazu praktisch verwendet, um die Bürgerinnen und Bürger in ein Ranking zu bringen. Zum Schluss noch ein paar Worte über Roboter. Das ist einer der 3000 neuen Roboter der Firma CIG Shanghai. China ist der größte Robotermarkt der Welt geworden. Vor kurzem hat der Haushaltswarenhersteller Midea den Augsburger Roboterhersteller KUKA gekauft. KUKA kennt ihr bestimmt. Immer wenn es einen Artikel gibt zu Robotern, diese dunkelorangen Roboter, die man aus der Automobilindustrie kennt, werden die als Abbild genutzt. Und die Chinesen haben das jetzt gekauft. Und woran liegt das? Also mit einem Grund ist, dass in China die Löhne in der Produktion seit 2001 im Schnitt um 12% gestiegen sind. Und das ist mit einer Gründe, dass China verstärkt tatsächlich auch auf Roboter setzt an der Stelle. Und in meinem Buch habe ich ein Beispiel gebracht über... Haben wir noch ein bisschen Zeit oder nicht? Ja, oder? Dann kann ich das fast mal aus dem Buch vielleicht sogar lesen. Und zwar, ihr kennt bestimmt alle Foxconn. Und ich lese mal kurz einen Absatz daraus vor. Foxconn Technology Group ist der weltweit größte Hersteller von elektronischen Komponenten, größter Exporteur Chinas und drittgrößter kommerzieller Arbeitgeber der Welt mit 1,3 Millionen Beschäftigten. Weltweit bekannt wurde die Firma, die unter anderem Tablets für Apple fertigt, vor ein paar Jahren durch ihre skandalösen Arbeitsbedingungen, die an die Frühzeit des Kapitalismus erinnern und denen sich zahlreiche Arbeiterinnen und Arbeiter nur durch Fenstersturz entziehen konnten. Der Hinterhof-Sweatshop Foxconn, das Paradebeispiel für die Schattenseiten des digitalen Kapitalismus, verblüffte mit der Ankündigung, in den nächsten 3 Jahren 1 Million Roboter einstellen zu wollen, was Jeremy Rifkin 2015 in einem Interview zur Sprache brachte. Ziel sei es, Lohnkosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Im Mai 2016 verkündete dann ein Regierungsbeamter der South China Morning Post, die Fabrik habe die Mitarbeiterstärke dank der Einführung von 60.000 Arbeitern reduziert, wie BBC berichtete. Okay, ich komme zum Schluss. Ich fasse das nochmal so ein bisschen zusammen und versuche dann mal 3 Thesen zu formulieren. Ich denke, wir haben es mit dem digitalen Kapitalismus wirklich in einer neuen Phase, in einer neuen historischen Phase zu tun, die ganz eigene Regeln hat, in denen Information zum Kerngegenstand der Ökonomie eigentlich wird. Das ist vergleichbar mit dem Merkantilismus und dem Fordismus oder der industriellen Phase vielleicht. Algorithmen lösen Maschinen ab, User-Generated Content-Daten löst sowas wie das Öl oder die Kohle ab. Und das gilt auch für andere Bereiche, wie zum Beispiel Mobilität. Also in der Mobilität der Zukunft werden Daten so wichtig sein und Treibstoff oder Strom oder die Hardware wird zweitrangig werden. So wie wir das von Computern letztendlich auch kennen. Die Hardware ist zweitrangig, die Hardwarehersteller kämpfen mit kleinen Margen. Software ist das, was wirklich interessant ist. Auch das variable Kapital in der Produktion, wie wir es kennen, und dessen Ausbeutung wird vielleicht nicht zweitrangig, aber doch bekommt Konkurrenz durch neue Ausbeutungsformen, Ausbeutung indirekter Arbeit, die erwähnten Couch Potatoes, User-Arbeit, aber auch die direkte Verwertung von Wissen, Stichwort General Intellect. Artificial Intelligence und Roboterisierung werden drastische Auswirkungen auf die Beschäftigten haben. Und ich sehe so eine Art Dreiklassengesellschaft der Beschäftigten, die User, die privilegierten Beschäftigten, die Arbeiteraristokratie unserer Tage und die an den Rand gedrängten klassischen Industrien praktisch. Perpetuierte Innovation wird zu einer der wichtigsten Quellen von Profit und die Verarbeitung von Daten und Lebensbewegungen von uns allen wird einfach zum zentralen Motor dieser Ökonomie. 3 Thesen und zum Schluss noch ein Zitat und dann können wir in die Diskussion einsteigen. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass eine zweite Phase Digitalisierung überhaupt erst noch kommt, also nämlich eine, in der diese Plattformlogiken, diese Unternehmen des digitalen Kapitalismus auch Bereiche erobern wie Mobilität, Logistik und Energie und sie nach ihrem Bild umwandeln. Wenn zum Beispiel der Chef von Lichtblick, also ich bin jetzt im Bereich Energie und Strom, sagt, in Zukunft werden wir nur noch oder ausschließlich erneuerbare Energien haben, die Sonnen- und Windenergie, die quasi überall zur Verfügung stehen, dann wird es nicht mehr darum gehen, Energie zu fördern und das zu verkaufen, sondern es wird um das Vernetzen, um das Verbinden von Konsumenten und Produzenten, Prosumern gehen und schließt praktisch mit der griffigen Formel Lichtblick will zum Airbnb, also zur Plattform der Energie werden. Zweite These, künstliche Intelligenz wird das nächste große Ding. Und zwar einmal wird es eine Welle an Automatisierung und Algorithmisierung vorantreiben, die historisch ist und wird dazu führen, dass die unmittelbar ausgebeutete lebendige Arbeit in diesem Plattformkapitalismus zweitrangig wird. Und drittens, China, also dieses chinesische Modell eines monopolistischen, panoptischen, orwellschen, aber gleichzeitig das Silicon Valley, vom Silicon Valley gelernt habenden, es aufhebenden im hegelischen Sinne, scheint mir das Modell der Zukunft zu sein. Da sind die Menschen direkt eigentlich als Datendifferenten an diesen digitalen Kapitalismus angeschlossen und sowas wie disziplinierendes staatliches Regime und konsumierende Monade in einem Datenuniversum fällt letztendlich eigentlich zusammen. Und sie halten, also wir alle, die Chinesinnen und Chinesen und irgendwann wir alle, wenn diese Dystopie sich so einsetzt, halten dieses Doppelsystem am Leben einfach durch unsere Bewegungen, wie diese Armbanduhren, die ihr vielleicht kennt, die sich einfach nur durch die zufällige Bewegung der Handgelenke mit Energie versorgen und ewig laufen. Was tun? Können wir zurück zu einer Situation, die nicht smart ist, in der keine Daten erhoben werden, in der Anonymität herrscht, in der es die Smart City und die Smart Devices und die und Echo, was ein wunderschöner Name ist, weil das, die Spiegelung dieses Hals natürlich bei Amazon und Google landet. Ist das eine Perspektive? Ich möchte schließen mit einem Zitat von Shoshana Zuboff, die vielleicht ähnlich pessimistisch oder sarkastisch wie ich an der Stelle ist. Ich zitiere aus einem Buch, das nächstes Jahr erscheinen wird, wo es um Überwachungskapitalismus geht. Sie sagt, von Überwachungskapitalisten zu verlangen, sie sollten die Privatsphäre achten oder der kommerziellen Überwachung im Internet ein Ende setzen, wäre so, als hätte man Henry Ford dazu aufgefordert, jedes T-Modell von Hand zu fertigen. Danke.
Ja, vielen Dank, Timo, für den super interessanten Vortrag. Ich würde gerne mit einer Frage einsteigen, und zwar, weil du jetzt so dystopisch geendet bist mit China. Du sprichst aber am Ende deines Buches zumindest auch von einer algorithmischen Alphabetisierung entfachst du eine Idee von Daten für das Allgemeinwohl. Das heißt, siehst du dem Ganzen auch noch einen positiven Handlungsspielraum, gerade zum Beispiel für eine Linke?
Ja, das ist eine sehr schöne Steilvorlage. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt heute so dark geworden bin. Ansonsten bin ich eigentlich eher jemand, der gerne mit Ernst Bloch sagt, die jeweils letzte Maschine des Kapitalismus ist die beste. Und man kann das ja auch auf dieses Zuboff-Zitat ja auch so wenden. Also wir können nicht zurück, aber wir können natürlich auch nach vorne oder so. Ne? Also wir können natürlich schon auch, und ich denke mal, dass das eine linke Perspektive ist, zu sagen, wir wollen diese ganzen Daten haben, weil das ist eine Grundlage für eine neue Ökonomie, die nachhaltiger ist, die prosumermäßiger ist, die den grauen Kapitalismus hinter sich lässt. Aber wir wollen das nicht privaten Konzernen überlassen. Wir wollen darüber eine öffentliche Debatte führen. Wir wollen, dass diese Daten den Städten zum Beispiel gehören, die damit den Verkehr beschließen können, wie der Verkehr aussehen soll. Und also das vielleicht nur so kurz als Antwort oder so. Also das, ich sehe das schon als Kampffeld oder so, wo es auch Perspektiven gibt oder so. Und auch Bündnispartner vielleicht.
Und würdest du dich dann noch von so Theorien des Akzelerationismus zum Beispiel abgrenzen? Oder ist das etwas, was du stark vertrittst? Du bist kurz darauf eingegangen, ganz am Anfang.
Also ich glaube nicht, dass der Akzelerationismus und viele andere Autoren oder so bemühen ja so ein Bild einer heiß laufenden Maschinerie, eines sich überschlagenden Kapitalismus. Also dieses es gibt den Exponentialismus bei den Silicon Valley Adepten, und dann gibt es auf der anderen Seite vielleicht auch so eine linke Variante davon, wie dieses Paul Mason oder so, der Kapitalismus verschluckt sich an diesem typischen Ding Information, und da bin ich tatsächlich pessimistischer oder so. Also ich sehe wirklich ein funktionierendes, eine große Debatte, was heißt der Kapitalismus funktioniert oder so, aber ich sehe nicht, ich sehe, dass der Kapitalismus sich neu erfindet rund um Informationen tatsächlich. Ja.
Eure Fragen, oder?
Ich hätte auch noch tatsächlich eine Frage, die ich dir stellen möchte, nachdem ich das Buch gelesen habe, nämlich ich das Gefühl hatte, dass du am Ende so dieser Plattformkapitalismus oder diese Monopolstellung für einzelne Dienstleistungen von einzelnen Unternehmen auch natürlich irgendwie das Gewaltmonopol des Staates schwächen, aber ob du davon ausgehen würdest, dass sie das quasi ablösen, dass sie an die Rolle kommen oder was quasi auf dem Weg noch passieren wird oder auch irgendwie, du hast das Beispiel genannt mit den Stromnetzen und dass die über nationale Grenzen hinaus international organisiert sind, die ich am Anfang angeführt habe, dass es eben als Reaktion darauf immer wieder Handelsabkommen gibt, aber wie sich das quasi weiterentwickeln wird, was deine Prognose ist, also wird, ob es da nochmal zwischen verschiedenen Staaten und Herrschaftszusammenhängen quasi vorher nochmal zum Clash kommen wird oder ob quasi diese monopolistischen Plattformfirmen das einfach ablösen?
Also ich denke mal, dass diese Firmen also zum einen sowas wie Public Services übernehmen. Also wir alle benutzen Google Maps zum Beispiel. Das ist uns auf der Erdoberfläche zurechtfinden, also sprich Kartenmaterial produzieren, das war mal eine genuin öffentliche Aufgabe. Und wenn wir Bücher suchen, dann gehen wir zu Amazon und nicht in die Bibliothek, sage ich jetzt mal so ein bisschen vereinfacht. Und so gibt es, wenn wir das Internet durchsuchen, gehen wir zu Google etc. Also das sind alles Dienstleistungen, die eigentlich sowas wie auch in den Waren, zum Warenkorb dazugehören und wirklich allgemeiner Dienst sind, also Public Service auf Englisch. Und das haben diese privaten Firmen absolut übernommen. Der Staat hat sich da total draus zurückgezogen. Und darüber hinaus gibt es diesen Effekt, dass tatsächlich die Macht der Staaten irgendwie zurückgedrängt wird, weil sie einfach angesichts der globalen Datenströme mit den nationalen Grenzen nur sehr schwer klarkommen. Und ich denke auch, dass so Bestrebungen zu sagen, ja, wir machen was in Europa. Ich finde es schrittweit richtig, also wenn es europaweit zum Beispiel eine neue Datenschutzrichtlinie gibt, in der Algorithmen auftauchen, in der so eine Art Accountability-Gedanken reinfließen oder so, dann finde ich das erstmal gut und richtig. Bin aber so ein bisschen skeptisch, tatsächlich, ob so nationale Lösungen überhaupt noch funktionieren oder so. Ne? Also der Aufbau einer europäischen Suchmaschine zum Beispiel halte ich nicht für keinen gangbaren Weg oder so. Also ich finde die Tatsache, dass diese Konzerne mit ihren Diensten weltumspannend, also dass die mit diesen megalomanischen Projekten, wie alle Bücher dieser Welt scannen, die ganze Welt aufnehmen und kartieren, das hat ja auch was Positives, hat ja auch was Internationalistisches, wenn man so will oder so. Ne? Ich steige jetzt in mein Buch ein, so, wenn Karl Marx auf die Erde kommen würde, wir würden ihm erklären, was macht Google so, was macht Facebook so und was macht Amazon so, also auf der ganzen Welt eine Plattform, du findest da alles und so, dann würde er immer schon sagen, das ist ja großartig, wie hat der das gut gemacht und so. An dieser Stelle bricht der Verfremd, ist die Antwort.
Ich glaube, also vielleicht um daran so ein bisschen anzuknüpfen oder vielleicht, also ich glaube, das ist auch vielleicht gerade so ein großes Fragen oder Suchen der Linken ist, die jetzt quasi ihrer Kapitalismuskritik erstmal so ein Update vollzogen hat und irgendwie überhaupt dieses ganze Thema Technologisierung und Digitalisierung im Kapitalismus endlich auch in der Linken angekommen ist. So was, also was können irgendwie so Forderungen sein? Also du hast es jetzt gerade mit dieser Zählbarmachung oder irgendwie Datenschutzlinien aufgeführt. Ich finde, dass eine linke Forderung auf jeden Fall sein kann, dass Daten eben nicht länger monopolisiert werden dürfen von diesen Unternehmen, sondern irgendwie öffentlich zugänglich gemacht werden. Oder du hast das ja aufgeschrieben, die Verwertung von Wissen, so irgendwie in Echtzeit oder dass ich auch dann doch wieder dafür bezahlen muss oder eben mit meinen Informationen dafür bezahle, um Wissen zu bekommen. So, dass das quasi von dieser Dienstleistung freigemacht werden müsste, dass das eine Förderung ist. Und zu der Geschichte auch eben, dass diese Firmen, also auch eben wie Amazon, wo es eben gerade Arbeitskämpfe gibt, die auch irgendwie über Deutschland hinausgehen, wo sich gerade Leute organisieren, das glaube ich ein guter Ansatz ist, weil ich glaube, so wie Unternehmen transnational organisiert sind, müssen wir unsere Kämpfe auch organisieren, sodass da eine Internationalisierung auch stattfinden muss. Genau, und genau, wie auch sich wie neue Arbeitskämpfe auch irgendwie entstehen im Zuge so einer Digitalisierung, also zum Beispiel bei Deliveroo und Foodora, die sich auch zusammengeschlossen haben, wo in verschiedenen Ländern, wo es eben Deliveroo und Foodora gibt, jetzt auch mittlerweile Leute zusammengeschlossen haben, die da arbeiten und gegen ihre prekären Arbeitsbedingungen kämpfen, die haben sich angefangen, weil die immer auf öffentlichen Plätzen zusammen gewartet haben, oder ich glaube, hier in Köln kennen wir das auch, teilweise am Barbarossa-Platz, da sind ganz, ganz viele Leute mit diesen Foodora und Deliveroo-Rucksäcken. Die haben sich da getroffen, haben angefangen, eine WhatsApp-Gruppe zu machen, um quasi auch die Lieferwege, die sie haben, die Aufträge miteinander wieder solidarisch aufzuteilen, so, und sich darüber zu organisieren. So. Und ich glaube, also das sind auch positive Entwicklungen, und klar, so wie sich die Lage im Kapitalismus zuspitzt, so entstehen, glaube ich, auch Räume für neue Kämpfe.